Deutschlandfunk, Kultur heute.
Grinsen über das ganze Gesicht mit großen Knopfaugen. Das sind diese modischen chinesischen Stoff- und Plüschtiere aus dem Reich der Mitte mit Namen Labubu. Monster mit Babyface-Faktor gegen die Fratze der Staatsdoktrin. Gibt es auch andere chinesische Kultur als die staatliche? Das fragen wir hier gleich an zweiter Stelle nach dem Besuch des US-Präsidenten in Peking.
Warum tun wir uns das an? Oder Sie heute Abend, hä? Ibsen, die Wetente. Ja, ich sag nur geschrieben 1884.
Auch das tun wir uns gleich an zweiter Stelle. Gleich zur Kultur heute lädt sie Michael Köhler ein. Ein deutsches Institut für Puppenspiel, das entstand schon 1950 in Bochum. 1992 wurde daraus dann FIDENA, das Deutsche Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst e.V. Und das ist eine bundesweite Plattform für diese einzigartige, ausdrucksstarke Kunstform. Politisch, poetisch, prall sollte es dieses Jahr zugehen beim Figurentheaterfestival. Stock- und Handpuppentheater aus vielen Nationen in vielfältiger Formsprache. Unter neuer Leitung von Helene Ewert und Christopher Schmidt kommt man zusammen. Zu sehen in Bochum, Herne, Essen, Recklinghausen, Gelsenkirchen und auch Wuppertal. Und Stefan Keim war für uns bei den ersten Festivaltagen.
Eine Eiskugel kracht auf den Bühnenboden und zerbirst. The Waves heißt die Eröffnungspremiere des Figurentheaterfestivals FIDENA. Grundlage ist der experimentelle Roman von Virginia Woolf. Eine Komposition aus Selbstgesprächen. Scheiternde Versuche, die Welt in den Griff zu kriegen. Im Kern Studien der Einsamkeit. Das Théâtre de l'Entrouvert aus der französischen Kleinstadt Abt spielt The Waves mit kindergroßen Marionetten aus Eis. Die SpielerInnen bewegen sie zärtlich, bringen sie zum Schweben und zum Tanzen, doch immer wieder fallen die Figuren brutal auf den Boden, Körperteile brechen ab. Am Ende hängen die schmelzenden Eismarionetten wie geschächtete Tiere an Haken und Tropfen auf den Boden. Ein See entsteht auf der Bühne. Die FIDENA startet mit einer ebenso faszinierenden wie düsteren, manchmal sogar verstörenden Aufführung. Das neue Leitungsteam Helene Ewert und Christopher Schmidt hat mit 28 verschiedenen Stücken ein sehr umfangreiches Programm zusammengestellt. Das war erst gar nicht so geplant, erzählt Christopher Schmidt.
Wir sind eigentlich eher so demütig gestartet und dachten, okay, 10 Monate, das ist nicht viel Zeit, um ein Festival auf die Beine zu stellen. Wir machen vielleicht erstmal nur eine kleine Zwischenfidena, aber dann haben sehr viele Förderanträge geklappt.
Ein paar Vorstellungen für Kinder und Familien sind dabei, doch die meisten der Aufführungen richten sich an Erwachsene. Darunter sind viele politische Performances.
Beim Sichten von Stücken auf verschiedenen Festivals im Ausland und auch hier in Deutschland merken wir, dass es gerade eine Tendenz gibt, in diesem Genre auch vermehrt soziale Fragen zu stellen und dass Puppen oder Miniaturfiguren das nochmal auf ganz eigene Weise verhandeln können.
Zwei LKWs krachen ineinander. Das Stück Cargo erzählt vom Schwerverkehr, dem Druck, der auf den Fahrern lastet, den Kosten für die Umwelt. Das Maribor Puppet Theater arbeitet mit kleinen Figuren, Gebäuden und Autos, die auf den ersten Blick wie Spielzeug aussehen. Doch alles ist speziell für dieses Stück designt und am 3D-Drucker produziert worden. Zu einer ausgefeilten Klangspur und effektvoller Lichtregie bewegen zwei SpielerInnen viele Miniaturfiguren in immer neue Positionen und erzählen so eine bewegende Geschichte. Cargo gehört zu einem großen Projekt, an dem sich 6 Figurentheater aus 5 Ländern beteiligt haben. Transport heißt es. Der Regisseur Tin Grabner nähert sich mit ähnlichen ästhetischen Mitteln aus verschiedenen Perspektiven dem Thema, wer und was gerade bewegt wird. Es geht um fliehende Menschen, Auto- und Flugverkehr, auch um den Krieg. Das Norsoi-Theater aus Estland hat in Frontline Ruinenlandschaften aus Kriegsgebieten detailgenau nachgebildet. Eine schwangere Frau ist eine Hauptfigur. Ihr Haus wird zerstört. Die Spielerin hebt vorsichtig eine Dachplatte auf. Darunter wird die Schwangere sichtbar. Auch wenn es sich um ein Püppchen aus einem 3D-Drucker handelt, wirkt die Szene beklemmend und schmerzhaft. Ein Beispiel für die Kraft des Figurentheaters. Gerade weil Puppen künstliche Wesen sind, stehen sie für mehr, als es Einzelpersonen oft können. Bei der aktuellen Fidena gibt es viele Stücke, in denen die Figuren das Leiden der Menschheit verkörpern. Da beruhigt es fast, dass die Fidena auch humorvolle Aufführungen zeigt, wie »Die Welt ist ein Wurstelstand« vom Wiener Schubert-Theater.
Meine schlimmste persönliche Krise war, wie mein Mann Vegetarier geworden ist.
Mit klassischen Klappmaulfiguren und viel Musik erzählt die überwältigende Spielerin Manuela Linzhalm vom Leben an einem Wiener Würstchenstand. Eine hochgebildete Ratte, die im Mülleimer wohnt und Schopenhauer zitiert, wird zum heimlichen Star, bis sie von einer Schnapsflasche erschlagen wird. Die Welt ist hart und gnadenlos, auch im Figurentheater.
Hat Stefan Keim erfahren beim Beginn des Internationalen Figurentheaterfestivals Fidena. Unweit des ehemaligen Grenzzaunes liegt Meiningen am südlichen Rand des Thüringer Waldes. In das große Haus des Theaters der kleinen Stadt, da passen 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Kunst- und Kulturliebe, die war eben nicht nur in Weimar seit dem 18. Jahrhundert groß, sondern Fürst Georg II. Ließ in seiner Residenz 1908 das abgebrannte Theater wieder aufbauen. Die Stadt verehrt ihn als Theaterherzog. Er war mit Bühnenkünstlern wie dem norwegischen Dramatiker Henrik Ibsen befreundet. Und Herzog Georg II. Von Sachsen-Meiningen wurde vor 200 Jahren im April 1826 geboren. Zum Jubiläum sollte demnach auch ein Ibsen-Klassiker auf die Bühne des prächtigen neoklassizistischen Theaters. Und zwar Die Wildente von 1885. Andreas Kriegenburg inszeniert das Drama über den Wahrheitswahn und Michael Lages hat es gesehen.
Der Abend hatte so leicht begonnen mit einem launigen Vorspiel.
Warum? Warum tun wir uns das an? Oder Sie heute Abend? Hä? Ibsen! Die Wildente! Ja, ich sag nur geschrieben 1884. Hä?
Was geht uns dieser zerstörerische Kampf um Wahrheit und Aufrichtigkeit an, den in Ibsens meisterhaft gebautem Stück ein Sohn vom Zaun bricht, weil er sich vom Vater lebenslang missbraucht fühlte, von dessen geschäftstüchtiger Durchtriebenheit und Rücksichtslosigkeit? Weil wir, und so hat das wohl auch der Meininger Theaterherzog Georg II. Empfunden, auf diese Weise ein bisschen darüber lernen können, was es heißt, ein Mensch zu sein. Darum schauen wir all dem Wahn und all der Unmenschlichkeit zu, mit der diese Geschichte um die reiche Familie Wehrle und die arme Familie Ekdahl so zielstrebig in die Katastrophe führt. Mehr braucht's dann auch gar nicht. Und nachdem Andreas Kriegenburg diese Grundvereinbarung getroffen hat mit uns, dem Publikum, kann er von nun an auf jede Modernität verzichten. Was wir sehen, ist universell und zeitlos. So klar und schlicht hat lange niemand mehr definiert, was das Theater so erstaunlich haltbar macht. Die Geschichten mögen uralt sein, aber sie enden nie. Ein großes Atelierzimmer hat Kriegenburg, wie meistens sein eigener Bühnenbildner, in den Raum des Meininger Hauses bauen lassen. Mit zwei großen Toren vorn kann das Bild verschlossen werden. Dann sind wir im feinen Haus des wohlhabenden Großhändlers und Fabrikanten Wehrle. Dessen Sohn ist nach langer Zeit und in tiefster Entfremdung, ja Feindschaft gegenüber dem Vater, zurückgekehrt. Das wird gefeiert. Aber nichts ist geklärt. Immer gewisser ist sich der Sohn über die moralische Verkommenheit des Vaters, der einst den Geschäftspartner und Jagdkumpan Ekdahl wissentlich in den juristischen Folgen eines Wirtschaftsskandals untergehen ließ. Auch die eigene Frau hat er nicht vor dem frühen Tod bewahrt. Jetzt will der Alte sich gerade wieder verheiraten und der Sohn kappt alle Bande. Beim Jugendfreund Ekdahl zieht er ein, dem Sohn des einst im Wirtschaftsskandal zerstörten Partners vom alten Wehrle, der nur mehr wirr durch die Welt tappt und mit dem Haus wohnt, wo der junge Ekdahl samt Gattin und Tochter ein Fotogeschäft am Leben zu halten versucht. Einen Dachboden gibt's auch. Kriegenburg zeigt ihn als Fotoprojektion. Tiere leben da oben, auch eine Wildente. Und auch sonst ist das eine Zauberwelt für Tochter Hedwig.
Ja. Und so viele interessante Sachen.
So?
Eine große Kommode mit Schubladen und Klappen und eine alte Standuhr mit Figuren, die herauskommen können, aber die Uhr geht nicht mehr.
Also ist die Zeit dort oben stehen geblieben, bei der Wildente?
Ja.
Eine Art prekärer Idylle ist das und der junge Werle zerstört sie, indem er den Ecktals in eiskalter Dosierung Wahrheiten injiziert. Schließlich sogar darüber, dass Frau Ecktal einst die Geliebte des alten Werle war und der auch der Vater des Mädchens Hedwig gewesen sein muss. Da will der in eigenen Träumen gefangene Fotograf Ecktal Frau und Kind verlassen, der Wahrheit wegen, die eigentlich keiner braucht, nur der Fundamentalist Werle, und das Mädchen bringt sich um. Die Fabel wird mit enormer Energie und beunruhigender Dichte erzählt. Scharf nimmt der Regisseur Ibsens Grundkonflikt ins Visier, den des moralischen Fundamentalismus, der Wahrheit sucht und Verderben bringt. Jedenfalls solange er frei ist von Empathie, solange die Wahrheit kein Herz hat. Wie intensiv Andreas Kriegenburg den Abgründen auf die Spur gekommen ist, das ist noch im letzten Augenblick zu spüren. Da hat sich das Mädchen Hedwig gerade selber das Leben genommen. Vater und Mutter beugen sich schluchzend über das tote Kind und die Bühne liegt nach dem Blackout schon im Dunkel. Aber noch eine ganze Weile bleibt der Jammer der zerstörten Familie zu hören. Erst als sich jemand traut, in diesen Moment finsterster Trauer hineinzuklatschen, sind die Spielerinnen und der Spieler erlöst. Das Publikum soll entscheiden, wann der Schmerz zu Ende sein darf. Was für ein starkes Finale.
Dem Volke zur Freude und Erhebung. Das ließ der Theaterfürst Georg II. In den Giebel des Portikus des Meininger Staatstheaters eingravieren. Michael Lages sah diese Wildente im Jubiläumsspielzeitjahr in Meining. Schöne Bilder, aber auch eine größere Menge an Aufträgen, an Industrieaufträgen, aber politisch wenig Handfestes. Das nahm US-Präsident Trump mit, als er von Peking aus nach seinem Besuch bei Staatschef Xi zurückflog. Landwirtschaft, Luftfahrt, Energie, in diesen Bereichen wird zusammengearbeitet. China will seinerseits Agrarprodukte in den USA kaufen. Der Iran-Krieg oder Fragen zur Straße von Hormuz, die wurden gewissermaßen umschifft. Geopolitisch sind keine Fortschritte gemacht worden. Für Xi war der Status von Taiwan das Wichtigste. Thema der chinesisch-amerikanischen Beziehung. Da hat er sich nicht bewegt. Ist Peking inzwischen oder wird es das neue Machtzentrum? Welche Kultur geht vom Reich der Mitte aus? Regiert der Staatskapitalismus auch in die Kultur oder gibt es ganz andere Erscheinungsformen? Darüber habe ich mit der Politikwissenschaftlerin und Sinologin Christin Schie-Kupfer gesprochen und sie gefragt, ist die Kultur jenseits des Staats- und Parteiapparates viel lebendiger, als wir vielleicht meinen und wissen?
Also ich glaube absolut, dass die sehr, sehr lebendig ist, beziehungsweise in der Tat, wir schauen sehr oft nur auf die versuchten Einflüsse von Seiten der chinesischen Regierung und das wird ja auch dann unter dem Stichwort Softpower diskutiert. Und natürlich sehen wir das auch jetzt auch auf dem Filmfestival in Cannes. Dort ist man sehr viel präsent mit neuartigen KI-generierten Filmen beispielsweise. Aber es gibt eine Reihe von anderen auch immer noch unabhängigen Filmemachern, Filmemacherinnen beispielsweise, die trotz aller Zensur es immer wieder schaffen, auch spannende Filme zu machen, die dann leider oftmals nur außerhalb Chinas gezeigt werden könnten. Oder auch dieses Fieber um diese Stoffpuppen, Labubu, das war ja auch etwas, was jetzt nicht auf dem Reißbrett von der chinesischen Regierung geplant war. Und man kann unterschiedliche Ansicht über die Ästhetik dieser Figuren sein, aber die hatten hier eben einen großen Erfolg, ein Publikum. Also es gibt in der Tat auch im literarischen Bereich, wenn wir da hinschauen, Internetliteratur, spezielle Genres, Danmai, also eine homoerotische Genre, was auch im Westen in den Übersetzungen hier sehr viel gelesen wird. Es gibt in der Tat also schon eine Reihe von, kann man sagen, Nischen, Akteuren und ja, Literaten, KünstlerInnen, Chinesen und Chinesinnen, die also auch auf eigene Initiative ihre Kreativität einbringen.
Das wären dann die Ausdrucksweisen, wo dann auch Opposition zu Wort kommen kann.
Das sind teilweise sicherlich auch genuin politische Formate. Also wenn wir jetzt an Dokumentationsfilme denken, grundsätzlich, wenn wir jetzt an den Bereich auch andersartige, ich sag mal jenseits der klassischen heterosexuellen Beziehungen, an andere Beziehungsformen denken, Ausdrucksformen, die ganze LGBTQ-Plus-Kultur ist etwas, was aus Sicht der chinesischen Regierung einer Art Opposition gegenüber der Mainstream-Kultur gleichkommt. Die chinesische Regierung sagt ja eher, unsere Jugendlichen sollen mehr Kinder bekommen. Da ist eine heterosexuelle Beziehung aus deren Sicht viel passender. Auch die Männer sollen nicht verweichlicht werden, damit sie sozusagen Vorbild sind und auch stark für unsere Nation eintreten können. Also das sind teilweise auch Genres jetzt durch bestimmte Kulturakzente, durch bestimmte Akzente, die man im Bereich ja, der Lebensform setzt, die auch der chinesischen Regierung durchaus ein Dorn im Auge sind.
Aber Sie können solche nicht parteistaatlichen Akteure wahrnehmen und die sind von Gewicht oder ist das nur ein Randbereich?
Das kommt sehr stark auf das Phänomen an. Wenn wir jetzt in diesen Bereich Internetliteratur nochmal reinschauen, also das ist etwas, was jetzt nicht nur auf Englisch oder auch teilweise auch auf Französisch im Ausland von jungen Menschen gelesen wird, sondern auch in China eine durchaus große Anhängerschaft. Also schon einzelne Werke haben da mehrere 10, 20 Millionen Leserinnen und Leser. Und das ist auch eine gewisse Herausforderung für die chinesische Regierung, weil die kommerziell so erfolgreich sind. Und man vielleicht auch ein bisschen damit liebäugelt zu sagen, ne, das ist ähnlich wie ein Animationsfilm, ne, Jia Zai, der ja auch Kassenschlager war, wo es um ein Dämonenkind ging, also eine Figur, mit der man gewisse Art und Weise in der chinesischen Tradition sich vielleicht leichter arrangieren könnte, als jetzt zu sagen, diese homoerotische Literatur, die von unseren Jugendlichen gern gelesen wird, ist auch im Ausland erfolgreich. Das ist etwas schwieriger, aber sie ist auch trotz aller Zensur jetzt nicht ganz sozusagen zum Schweigen zu bringen. Und das zeigt schon, dass das jetzt mehr als nur ein Nischenphänomen ist in China.
Vor über 50 Jahren, als Richard Nixon nach China fuhr, da hat ein gewisser Andy Warhol die berühmten Mao Zedong-Farbserigraphien gemacht. Sie kennen die. Also aus der antikapitalistischen Partei-Ikone humorlos und steif wurde so ein schrillfarbiges Massenprodukt. Schwer vorstellbar heute, dass sowas von Xi Jinping gezeigt würde. Dafür sind die Zeiten zu ernst wahrscheinlich. Regiert der mit TikTok?
Soweit bekannt ist, nicht direkt. Es werden über TikTok durchaus auch Videos verbreitet, auch von chinesischen Influencerinnen, teilweise auch von ausländischen InfluencerInnen, die Xi Jinping durchaus auch thematisieren. Aber er hat es am Anfang ja sehr viel stärker probiert, nicht über TikTok, aber sich so ein bisschen als jemand, der Baozi verkauft, also diese chinesischen gedämpften Teigtaschen. Also hat sich ein bisschen ja ikonischer gegeben, aber das ist sehr schnell dann doch auch aus unterschiedlichen Gründen, weil das nicht so angekommen ist, weil dann auch, es gab dann auch in China den Vergleich damals noch mit Barack Obama, der ist wie Tiger aus der Geschichte Winnie the Pooh und Xi Jinping wirkt eher wie Winnie the Pooh, der etwas behäbige Bär, sodass man das dann auch diese anfänglichen Versuche, ihn so ein bisschen ikonisch über die sozialen Medien in China darzustellen, wieder etwas zurückgenommen hat, sodass er jetzt nicht direkt über TikTok irgendwie agiert, anders als Donald Trump, der seine eigene Plattform nutzt. Also das wäre aus Sicht der chinesischen politischen Kultur doch unvorstellbar, dass jetzt ein Staatsführer wirklich direkt agiert und eben persönlich und impulsiv dann auch kommuniziert.
Ich höre daraus, es gibt jenseits auch von Staats- und Parteiführung durchaus kulturelle Bestrebungen oder Trends, solche Bottom-up-Trends, die wir, glaube ich, zu wenig wahrnehmen, ne?
Absolut, das ist also wirklich sehr, sehr lebendig und wir haben ja jetzt auch zunehmend, auch in Deutschland, in Frankreich und in England hatten wir das aufgrund der größeren Gemeinschaft dort schon sehr viel mehr Chinesen und Chinesinnen, die entweder in China geboren sind, aber jetzt schon seit längerem in Europa leben oder auch die in der zweiten, dritten Generation hier geboren sind, die auch sehr viel stärker versuchen, diese kulturellen Phänomene eben auch hier einzubringen und zu erklären und die auch so ein bisschen rauszulösen, wirklich sowohl aus dem politisierten als auch aus dem reinen Nischenphänomen, um eben auch zu sagen, das ist etwas, was eben junge Chinesen und Chinesinnen jetzt auch als transnationale Gemeinschaft interessiert. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen, finde ich.
Vor 30 Jahren, wir erinnern uns, erschien Sam Huntingtons Clash of Civilizations vom Zusammenprall der Kulturen und den neuen kulturellen Machtkreisen. Hat Peking Washington vielleicht gerade verdrängt oder anders gesagt, ist Peking das neue politische Zentrum der Welt oder will jedenfalls der Welt mit Bildern zeigen, dass es man damit rechnen muss?
Ich glaube, neues Zentrum der Welt oder der politischen Welt, so weit ist es nicht. Also Peking ist natürlich schon auch daran interessiert, auch jetzt über Handelsdeals und Wirtschafts- und Militärmacht hinaus eigene Vision zu präsentieren. Aber das ist bislang nicht sehr viel über, ich sag mal, rhetorische Ambitionen hinausgegangen. Natürlich hat man beispielsweise mit dem globalen Süden, man hat einige neue auch Formate aus dem Boden fabriziert. Man engagiert sich eben im Rahmen der UN, also einer existierenden letztendlich auch Ordnungsvorstellung. Bislang ist nicht zu erkennen, dass wirklich China sein Modell aktiv jetzt als alleiniges oder wirklich als Zentrum einer neuen globalen Ordnung etablieren will. Was man schon möchte, ist eben bestehende Ordnungsstrukturen prägen mit eigenen Vorstellungen und im gewissen regionalen Rahmen auch eigene Ordnungsvorstellungen zu schaffen. Aber da betont man ja beispielsweise mehr dann auch die kollektiven Menschenrechte, also wie wichtig eben soziale und wirtschaftliche Menschenrechte sind und eben weniger die bürgerlichen oder zivilen Menschenrechte und man betont den Multilateralismus. Aber ich sehe dort jetzt nicht eine kohärente neue politische Ordnungsvorstellung, die man wirklich als alleinig seligmachende präsentieren will.
Sagt Christin Schie-Kupfer über Chinas alternative Kultur. Gestern haben wir es schon kurz gemeldet. Die Schauspielerin Angelika Domröse ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Sie war eine der prägendsten Figuren der deutschen Film- und Theaterwelt, zunächst in der DDR, später auch in West- und im wiedervereinigten Deutschland. Die Rolle, mit der ihr Name wohl ewig verbunden sein wird und ihr zu großer Bekanntheit verhalf, das war fraglos die der Paula an der Seite von Winfried Glatzeder im legendären DDR-Film von 1973, Die Legende von Paul und Paula. Eine alleinerziehende Mutter spielte sie und wurde so zum Angebot einer Identifikationsfigur einer modernen, selbstbewussten Frau. Als Film- und Bühnenstar wusste sie aber auch, was private, persönliche Dramen und Tragik sind. Susanne Burkhardt gibt in ihrem Nachruf der Darstellerin mit der markanten Stimme das erste Wort.
Wir wollen Folgendes machen. Wir lassen es dauern, solange es dauert. Wir machen nichts dagegen und nichts dafür. Wir fragen uns nicht allerlei blödes Zeug, nur die Namen. Ich bin Paula.
Die Legende von Paul und Paula, eine Liebesgeschichte über ein kurzes und intensives Leben. Ein Film, der eine ganze Generation prägte und zum Klassiker der DDR-Filmgeschichte wurde.
Jetzt gehört's ja eigentlich wie zur Geburt. Oder die vielen Misserfolge, die ich auch hatte.
Ein Bewusstsein für die Kürze und die Bedeutsamkeit des Lebens hatte Angelika Domröse schon sehr früh entwickelt.
Ich hatte ja schon mit 16 Überalterungsgefühle. Und aber manchmal sind sie total abgebaut.
Diese Angst vor Überalterung hat sie immer konsequent in Ehrgeiz übersetzt. Mit 17 verließ sie eine Kindheit in Berlins Mitte, die ohne Wärme war und vom Stiefvater überschattet. Dass der Filmregisseur Slatan Dudov sie für die Hauptrolle in dem Film Verwirrung der Liebe auswählte, das hat sie später als ihre zweite Geburt bezeichnet. Sie studierte an der Filmhochschule Babelsberg, dann rief Helene Weigel sie zu sich ans Berliner Ensemble. Hier spielte die junge Angelika kleine Rollen neben großen Kollegen. Draußen auf einer Brandmauer hing ihr Porträt, das für einen aktuellen Film warb. Drinnen keine leichte Zeit für eine noch unerfahrene Theaterschauspielerin.
Und dann kam ich auf die Bühne und dann wurde mir gezeigt, was eine Heike ist, nämlich wie man spielt. Wie man besonders ist. Das Plakat war meine Popularität, aber auf der Bühne merkte ich dann, dass ich noch nichts konnte. Da habe ich gemerkt, wie viel man lernt, wenn man auch zusieht.
Als die Weigel sie 1966 aus dem BE warf, brach für die Domröse eine Welt zusammen. Die Welt des Geistes, der Kreativität und der Herausforderung.
Es war schmerzhaft, ja. Ich wollte mir das Leben nehmen. Ich wollte mir das Leben nehmen.
Doch sie verwandelte die Enttäuschung in neue Energie, ging zu Benno Bisson an die Berliner Volksbühne und hatte mit der Verfilmung des Plenzdorf-Stoffes Die Legende von Paul und Paula 1973 ihren ganz großen Erfolg. Drei Jahre später heiratete sie den Schauspielerkollegen Hilmar Tate und unterschrieb mit ihm den Protest gegen die Ausweisung Wolf Biermanns. Darauf blieben die Angebote aus und beide gingen in den Westen.
Und damals hat man drin gesteckt und hat gezittert und hat geweint und hat Freunde verloren und war ein bisschen krank auch.
In Hamburg spielte sie bei Boy Gobert die Helena im Faust und unter Peter Zadek in Jeder stirbt für sich allein. Sie war unterwegs auf den Bühnen von Wien, Bochum und dann wieder in Berlin, erst am Schillertheater, später in der Komödie am Kudamm. Sie drehte Fernsehfilme, unterrichtete an der Schauspielschule und führte selbst Regie.
Es ist ein merkwürdig Ding. Wenn man unten sitzt und zusieht, hat man viel mehr Verständnis, als wenn man oben seine Rolle verteidigt.
Die zarte Frau mit den dunkel geschminkten Augen, mit der fantastischen Stimme und dem dramatischen Grundgefühl für das Leben, sie hat ihren Glückswillen auch auf verlorenem Posten immer behauptet und sich dabei etwas heiter Mädchenhaftes bewahrt. Sie liebte schnelle Autos und Menschen, die ohne Zwänge leben, so wie sie. Von Maria Callas, die sie überzeugend in Berlin gespielt hat, behielt sie diesen Satz.
Eine Vorstellung, es geht immer um Leben und Tod. Und das klingt jetzt sehr theatralisch, aber ich meine, es geht ums Existenzielle und Aussparen wird von jedem bemerkt.
Immer außergewöhnlich und unverwechselbar sein zu wollen, das fordert Energie. Energie, die Angelika Domröse irgendwann nicht mehr hatte, weil immer die Norm zu brechen auch heißt, sich selbst zu gefährden. Sie nahm jahrelang Tabletten gegen Schlafstörungen, die sie seit ihrer Jugend quälten. In ihrer Biografie »Ich fange mich selbst ein« erzählt sie aus ihrem unruhigen Leben. Das Buch stand wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Im Herbst 2009 ging sie für einige Zeit in ein Brandenburger Sanatorium. 2016 starb ihr langjähriger Ehemann, der Schauspieler Hilmar Tate. Da hatte sie schon lange nicht mehr auf der Bühne gestanden. Die letzte Theateraufführung 2008, der letzte Film 2012. Seitdem war es still geworden um Angelika Domröse. Ihrer Schauspielkunst aber können wir jederzeit begegnen. In den Filmen, in denen sie so unvergänglich ist.
Ein Nachruf von Susanne Burkhardt war das. Was kann Kirche von Kunst lernen? So lautete der Titel einer Veranstaltung auf dem Katholikentag in Würzburg. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Susanne Lohrweg.
Kunst und Kirche verbindet ja eine lange Geschichte. Einerseits fungierte die Kirche immer wieder als potente Auftraggeberin der Künste, andererseits auch als Institution, die Kunst zensiert. Doch bei Licht betrachtet, so die ehemalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters, hätten die beiden mehr miteinander zu tun als gemeinhin angenommen.
Ich finde, Kunst und Kirche haben ja beide etwas mit zwei Dingen zu tun, nämlich mit dem Erbe, mit unseren Traditionen und gleichzeitig mit dem Ermöglichen von Avantgarde, also neuem und fortschrittlichem zeitgenössischem.
Das sagte Monika Grütters beim Katholikentag in Würzburg, der noch bis morgen andauert. Schon heute findet um 21 Uhr das Finale des Eurovision Song Contest statt. Wie so häufig in letzter Zeit bei Kulturveranstaltungen tritt auch beim ESC die Kunst in den Hintergrund und die Politik dominiert das Geschehen. Spanien, die Niederlande, Irland, Slowenien und Island boykottieren die diesjährige Ausgabe wegen der Teilnahme Israels. Sie protestieren damit gegen das israelische Vorgehen im Gazastreifen. Am Rande der Veranstaltung fand heute auch eine pro-palästinensische Demonstration in Wien statt. Dazu unser Korrespondent Marc Dugge.
Augenzeugen berichten von einigen hundert Teilnehmenden. Die Demonstration blieb bis zuletzt friedlich. Auf dem Gelände rund um die Stadthalle gibt es massive Sicherheitsvorkehrungen. Jeder Besucher wird intensiv überprüft. Weder Taschen noch Regenschirme sind erlaubt.
Mehr zum ESC in unserer morgigen Ausgabe von Kultur heute. Wochenzeitungen wie die Zeit und der Spiegel ermöglichen es derzeit, dass man die Nazi-Vergangenheit seiner Vorfahren per Mausklick erforschen kann. Dies wird vielfach genutzt, ist es doch kostenlos und nicht kompliziert. Auch der neue Direktor der Arolzen Archives in Hessen, Moritz Wein, sagte, dass das Archiv derzeit die höchsten Anfragezahlen seit 20 Jahren verzeichnet. Vor allem von Angehörigen und Nachkommen NS-Verfolgter, die mehr über ihre Familiengeschichte erfahren möchten. Das Archiv gehört zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Es verwaltet und digitalisiert Unterlagen zu 17,5 Millionen Opfern und Überlebenden. Gegründet wurde die Einrichtung im hessischen Bad Arolsen nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten. Die früh verstorbene Künstlerin Henrike Naumann erfreut mit ihrer letzten Arbeit nicht nur die Besucherin im deutschen Pavillon der Biennale in Venedig, sondern nun soll dort auch in ihrem Namen ein Preis ausgelobt werden. Das kündigten das Institut für Auslandsbeziehungen und die Zeitstiftung Bucerius an. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis, ergänzt um 5.000 Euro Produktionsmittel, soll im Rahmen der diesjährigen Biennale und künftig regelmäßig vergeben werden.
Die Kulturmeldung mit Susanne Lurwig am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Die Informationen am Abend berichten unter anderem über die Verlängerung der Waffenruhe im Libanon. Ihnen einen guten Abend.